Nun lasst uns weiterlesen aus dem Titusbrief, dem dritten Kapitel, die Verse 8 bis 11. Wir kommen zum Schluss dieses Briefes. In der nächsten Bibelstunde betrachten wir nochmal die letzten vier Verse. Aber heute heißt es hier, der Apostel Paulus schrieb Titus: Ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Diesen Brief, den Paulus an Titus schrieb, hatte er ja im Blick auf die zu entstehende Gemeinde auf der Insel Kreta verfasst. Der Geist Gottes hat ihm mitgeteilt, welche Schwierigkeiten unter den Menschen dort herrschen, wie sie emotional gelagert sind, welche Trägheit ihr Leben durchzieht und wie selbstgefällig sie sind. Und das Fleisch streitet ja immer gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes ist wieder das Fleisch, die kommen ja nie zusammen. Somit wird hier aufgezeigt, dass es ein unterschiedliches Gepräge in den Menschen gibt, das ihnen persönlich Schwierigkeiten bereitet. Und ich denke, das können wir für uns persönlich auch nachvollziehen. Wir haben alle so ein eigenes Gepräge, das uns am meisten Schwierigkeiten macht. Schwierigkeiten machen uns gar nicht die anderen Geschwister oder Menschen. Wir uns selbst sind die größte Schwierigkeit, die wir mit uns zu tun haben. Wir wollen das Gute tun und merken in uns einen kolossalen Widerstand im Geist, in der Seele, im Leib. Wir möchten mit Gott rechten, wir möchten Recht haben. Wir möchten Gott ausrichten auf uns, nicht ausgerichtet werden auf ihn. Wir möchten befinden, was er meint und uns nicht sagen lassen, was er meint. Wir möchten ihn in unser Leben hineindrängen und uns nicht in seins ziehen lassen. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Überall, wo Kinder Gottes sind, herrscht der gleiche Kampf vor. Allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten, wie ich sagte, weil das Leben des Einzelnen im äußeren Menschen unterschiedlich geprägt ist. Aber Titus bekam nun die Aufgabe, dort auf der Insel Kreta das begonnene Werk der Mission und Aufbau der Gemeinde, was Paulus begonnen hat, fortzuführen, Älteste einzusetzen, die Menschen dort zu lehren, wie man mit Gott lebt. Nicht nur eine Erkenntnis zu schulen, das ist ja eine Ausweichposition, die auch heute viele Christen suchen. Schulen, 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 Schulen. Weil solange sie geschult werden, sie nicht leben brauchen. Sie brauchen sich in den Werken des Glaubens nicht zu beweisen. Sie werden ständig geschult. Aber es geht um mehr, auch gerade hier bei den Gläubigen auf Kreta und bei allen. Es geht um die Beweisung des Glaubens in den Werken. Darum sagte er auch zu Titus selbst, in dem Kapitel zuvor, Vers 7, in allen Dingen, ja, stelle dich selbst zum Vorbild guter Werke. Nicht zum Vorbild guter Erkenntnis, zum Vorbild guter Werke. Das heißt, zeige selber in deinem Leben, was das Neue ist. Dass wenn die Menschen dich anschauen und deine Handlungen sehen, erkennen, hier ist ein neues Leben. Lass deine Taten, deine Werke lauter sprechen als deine Worte. Die Worte sind nur erklärend und begleitend, aber die Tat ist das Wichtige dabei. Das neue Leben muss pulsieren. Darum mahnt Paulus Titus, den Gemeinden auf Kreta deutlich zu machen, dass Glaube an Jesus Christus, den Erlöser von unseren Sünden, dass dieser Glaube keine Privatsache im persönlichen Denken sein darf. Der Glaube an die Gnade Gottes und an das darin befindliche neue Leben im Heiligen Geist soll unter den Menschen sichtbar werden. So manch einer hat das schon eingefordert, auch in unserer Gesellschaft, dass man doch das Christentum, den Glauben der Christen mehr sehen sollte. Man hört zwar ihre Worte, was sie alles so einfordern, aber man sieht zu wenig. Manchmal neigen sie sogar dazu, dann zu sagen, wir sehen bei den Buddhisten und den Islamisten mehr als bei den Christen, wenn es um die Tat geht. Wir sehen da mehr Ernsthaftigkeit. Wir sehen auch mehr persönliche Zurücknahme. Wenn wir in das Leben eines Buddhisten zum Beispiel schauen, wie er sich beschneidet um seines Zieles willen. Man schaut da eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter. Und die suchen die Menschen auch bei den Christen. Sie wollen sehen, dass sie das, was sie sagen, auch tun und meinen. Sie hören nicht zuerst auf die Worte, sondern schauen auf das Leben. Darum der Glaube an die Gnade Gottes und das darin neue Leben im Heiligen Geist soll sichtbar sein. Denn die heilsame Gnade Gottes ist ja nicht nur für einen gewissen Teil der Menschen erschienen, sondern für alle Menschen. Alle Menschen haben ein Recht darauf, Gemeinde Jesu im praktischen Leben erkennen zu können. Alle Menschen, auch unser schwieriger Nachbar, der vielleicht erst recht. Auch die Menschen, über die wir viel zu kritisieren haben, die sollten uns sehen dürfen. Dass es da etwas gibt, was sich lohnt einzunehmen. Alle sollen erkennen können, dass Vergebung und ewiges Leben möglich ist. Ein Leben aus der Vergebung sieht anders aus als ein Leben des Bemühens, ein anständiger Mensch zu sein. Ein anständiger Mensch zu sein hat immer was mit Krampf zu tun. Deswegen sind viele so verbissen, sehen sie aus, ja, so unnatürlich ernst. Unnatürlich ernst, weil sie ja besonders fromm erscheinen wollen. Aber das Leben aus der Vergebung ist ein Leben aus der Freiheit, der Herzensfreiheit. Diese soll sich widerspiegeln im täglichen Leben. Und diese Freiheit soll signalisieren, es gibt Leben, das unvergänglich ist, ewiges Leben aus Gottes Hand. Nicht nur auf der Insel Kreta, sondern an allen Orten soll Gemeinde Jesu positiv auffallen und einladend zum Leben mit Gott wirken. Kinder Gottes können durch das Zeugnis in guten Werken ein Segen für den Nächsten werden. Ein Segen in der Gesellschaft und auch ein Segen für die Obrigkeiten. Kinder Gottes sollen sich ja nicht entziehen der Verantwortung in dieser Welt. Sie sind wohl nicht mehr von der Welt, aber sie sind in der Welt, um an der Welt segensreich zu wirken. Das heißt, sie müssen also an allen Positionen vorhanden sein, um sichtbar zu werden, dass sie ein neues Leben aus Gott in Jesus Christus bekommen haben. Das geliebte Zeugnis durch ein verändertes und von Liebe geprägtes Wesen ist untrennbar von dem Wortzeugnis. Christen sollen sich nie mit dem Wortzeugnis allein begnügen. Sollen nie meinen, Hauptsache ich predige, Hauptsache ich sage dem anderen das und dann ist es schon gut. Das Werk des Glaubens in den Taten ist untrennbar von dem Wortzeugnis. Jesus Christus lebt und regiert in den Seinen. Er regiert in den Seinen, damit sie die Werke tun, die er tut. Ich bin so dankbar darüber, immer wieder lesen zu dürfen und auch bestätigt zu bekommen durch den Heiligen Geist, dass wir nie an eigenen Werken stehen müssen. Es wäre fatal. Wer weiß denn, welches Werk gut ist? Wer weiß denn, wie ein Werk richtig durchführt? Das sind alles Spekulationen. Und am Ende erntet man den Schaden. Der Herr hat nicht gesagt, dass wir eigene Werke aufbauen müssen, um ihm zu dienen, sondern in seinem Werk mitarbeiten. So wie mich der Vater gesandt hat, der Vater in mir, sende ich euch, ich in euch. Denn ohne mich könnt ihr kein Werk, kein gutes Werk tun. Aber die guten Werke sind sehr wichtig, die Jesus Christus durch die Seinen vollführen will. Darum haben wir hier gelesen in dem 8. Vers, sage ihnen, denen, die zum Glauben an Gott gekommen sind, dass sie darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Die zum Glauben gekommen sind, sollen sich hervortun oder aufzeigen in den guten Werken, dass sie gläubig geworden sind. Das soll sich darin widerspiegeln. Das Wort an Titus ruft auf, allen, die zum Glauben an Gott gekommen sind, dies nun in dem praktischen Leben, in den guten Werken zu beweisen. Der helfende und der diakonische Dienst untereinander und am Nächsten spiegelt die Liebe und die Fürsorge des Herrn wider. Denn schon im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt sagte der Herr Jesus Folgendes. Er sagte nicht, dass der Vater im Himmel nur die segnet, die in seinen Augen zu ihm stehen und gut sind. Nein, er segnet auch die, die böse sind. Er lässt die Sonne aufgehen über Gut und Böse. Er segnet also auch die, die noch außerhalb dieser Gnade stehen. Und er lässt ihnen dasselbe zuteil werden, die Sonne aufgehen, wie den Gläubigen. Er lässt regnen bei ihnen und auch bei den Gläubigen. Und so sollen wir auch in den guten Taten die Welt segnen. Das ist die Stimme der Evangelisation. Das ist die Kraft, Menschen zu Jesus zu führen. Ich lese mal im Zusammenhang die Verse 45 bis 48 aus Matthäus 5. Vers 44, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Somit zeigt also Jesus Christus hier die göttlichen Werke durch die Seinen auf. Die Werke, die er selber tut über alle Menschen, die sollen jetzt auch durch seine Gemeinde sichtbar werden. Über Böse und Gute. Als Gemeinde Jesu kommt es also nur auf unser gemeinsames Leben und Erleben im Herrn an. Es kommt auf das an, was er durch uns wirkt. Es kommt auf das an, was er durch uns auch in dieser Welt wirkt. Ich hatte da vor mir, vor meinen Augen, ein Bild eines Bienenstocks. Und je länger ich so einen Bienenstock betrachte, desto mehr erkenne ich, dass der Bienenstock nur für sich selbst arbeitet. Es werden keine Bienen von außen herzugezogen. Die Bienen, die dazugehören zu dem Stamm, die fliegen raus, holen Futter und füttern nur ihre eigene Brut. Natürlich, der Mensch nutzt es für sich und nimmt den Honig nachher weg. Aber dieses Bild nur für sich zu ernähren und aufzubauen, soll nicht in der Gemeinde Jesus sein, sondern der Dienst soll nach außen dringen zu den noch Verlorenen. Nicht im eigenen Saft schmoren, eigene schöne Versammlungen durchführen, mollig und warm im geistlichen Liedgut und im gemeinsamen Gespräch bei Kaffee und Kuchen. Das ist nicht die Aufgabe der Gemeinde Jesu, sondern die Taten, die wir täglich tun in dieser Welt, wo wir Menschen begegnen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist der Gottesdienst. Die Menschen unserer Stadt sind ja, und da können wir nennen, wen wir wollen, sind alle von Gott gewollt und sind alle von Gott geliebt. Sie sind alles Geschöpfe, die Gott für sich gewinnen will. Sie sind Geschöpfe, für die Jesus sein Blut vergossen hat. Das sollten die Kreter auch merken. Sie sollen nicht nur für sich gläubig werden, sondern sie sollen jetzt ihr Leben nach außen hin bezeugen, als das neue Leben aus Gott, das alle empfangen sollen. Die Glaubens- und Liebestaten der Gemeinde machen ihnen dann das deutlich, dass sie Gerufene sind, dass sie geliebte Geschöpfe und gewollte Geschöpfe Gottes sind. An die Galater schrieb der Apostel Paulus, dass in Jesus Christus nicht die eigene Frömmigkeitsform das Entscheidende ist, sondern was der Glaube durch die Liebe am Nächsten tut. Galater 5, Vers 6 steht das, ja, dass die Liebe tätig wird. Der Glaube in der Liebe tätig wird und die Liebe in dem Glaubenszeugnis. Nicht auf die Frage, wie hoch ist deine Erkenntnis oder was hast du jetzt schon richtig aus dem Wort Gottes für dich entnehmen können, sondern was tust du? Das ist das Entscheidende. Was tust du als Kind Gottes? Ich lese uns mal den Vers so, wie er hier steht. Galater 5, Vers 6. In Christus Jesus gilt nämlich weder Beschneidung noch unbeschnitten sein. Das sind also immer diese gesetzlichen Fragen. Ja? Was musst du machen, das machen, jenes machen und danach richten? Das gilt in Jesus Christus nicht, wenn du da drin bist. Sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Das gilt. Das ist das Entscheidende. Danach wird geschaut, danach wird gefragt. Und das sollten die Kreter ganz besonders neu lernen. Auch Jakobus weist auf diese Tatsache hin, dass unser helfendes und segnendes Wirken unter den Menschen den wahren Glauben an Gott bezeugt. Jakobus 2, ich lese da mal die Verse 14 bis 18. Da heißt es, was hilft es denn, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe den Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig oder glücklich machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und einer täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, gehet hin in Frieden oder Gott berate dich, wärmt euch und sättigt euch, ihr aber gäbt ihnen nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot an sich selber. Glaube muss Ausfluss haben. Ja, es könnte jemand sagen, du hast den Glauben, ich habe die Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke. so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Wir merken also, was hier der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist Titus anempfiehlt, den Menschen auf Kreta zu sagen. Jetzt, wenn ihr Jesus kennenlernt, müsst ihr ein anderes Leben führen. Nicht mehr dasselbe wie vorher. Nicht, was von euch gesagt ist, ihr seid Lügner und faule Bäuche. Ja, das wurde ja über die Kreta gesagt. Faule Bäuche. Das muss jetzt beendet sein mit der Faulheit. Jetzt gibt es ein neues Leben. Und das soll sich erzeigen in euren Werken. Gerade die Menschen auf dieser Insel waren ja träge in solchen Dingen. Sie ließen sich eher dienen, als dass sie anderen dienten. Sie lebten lieber auf anderer Kosten, als selber Gutes zu tun. Und daher diese Bezeichnung, die ich eben schon gerade angetönt habe, diese Beurteilung, die Paulus hervorkehrt in Kapitel 1, Vers 12, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Ja, sie wollten, dass andere ihnen dienen. Und auch dieses Phänomen kann doch leicht unter den Gläubigen heute vorhanden sein. Man erwartet immer, dass der andere einem dient und Gutes tut. Statt zu bemerken, dass man selber berufen ist, anderen Gutes zu tun, ohne Erwartungshaltung, dass mir wieder Gutes getan wird. Auch in der Gemeinde zu Thessalonich gab es solche, die den Dienst in guten Werken nicht nachkamen und somit das Zeugnis vom liebenden und dienenden Herrn Jesus verdeckten. In 2. Thessalonicher 3, Vers 11 musste auch dieser Gemeinde mitgeteilt werden, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Ihr müsst leben im Glauben, nicht nur reden vom Glauben. Zweite Thessalonicher 3, Vers 11. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, liebe Brüder, lasst euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Also auch da waren wie sicher überall immer in den Gemeinden zusätzlich Leute aufkommen, die viel schwatzen und nur ihr theoretisches Wissen weitergeben. Aber Paulus sagt, wir sagen, sie sollen stille wirken und arbeiten. Sie sollen Gutes tun, damit sie auch haben zu geben. In Galater 6, Vers 10 steht dazu auch, lasst uns nicht müde sein, sondern Gutes tun. Und jetzt steht dieses kleine Wort da, an jedermann. Also ich habe auch eine Verantwortung für die Menschen um mich herum, wo ich wohne. Da kann ich nicht sagen, naja, die sind vielleicht nicht gläubig. Wenn ich die Möglichkeit habe, Gutes zu tun, muss ich ihnen Gutes tun. Ob sie gläubig sind oder nicht. Ob sie Sünder in einer bestimmten Form sind oder nicht, ob sie auffällig in ihrer Sünde sind oder nicht, lasst uns Gutes tun. Wir menschlich, auch ich, neige eher dazu, sie zu überreden und aufzuzeigen, dass sie Sünde tun und davon wegzunehmen. Besser ist es, ihnen Gutes zu tun, damit sie durch die Liebe eingeladen werden. Wir brauchen nicht sagen, schau, was du da machst, ist Sünde. Denn es gibt so viele verborgene und kleine Sünden, die wir nicht auf den Leuchter stellen in unserer Gesellschaft, die genauso schwerwiegend sind vor Gott. Homosexualität ist wohl Sünde, aber Lügen ist auch Sünde. Fresssucht ist auch Sünde. Vieles ist Sünde. Afterreden ist Sünde. Das eine ist nicht schlimmer als das andere. Vor Gott ist Sünde Sünde, verstehen wir? Gutes tun, neues Leben zeigen an jedermann, allermeist steht aber in diesem Vers an, des Glaubensgenossen, da ist das Trainingsfeld, da beginnt es. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, wird noch einmal auf das Wesen in den guten Taten zum Zeugnis des neuen Lebens aus Gott hingewiesen. Ich lese uns dort die Verse 5 bis 7. Wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend, in der Tugend Erkenntnis, in Erkenntnismäßigkeit, in der Mäßigkeit Geduld, in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe. Und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen, zu allen Menschen, die Liebe zu allen Menschen. Und hier merken wir, jedenfalls ich zumindest für mich, dass das eine schwere Hürde ist. Liebe zu allen Menschen. Das Wort alle muss man dabei betonen. Aber das ist das, was der Ausfluss sein soll des Glaubenslebens der Kinder Gottes. In ihren Werken soll es sich erzeigen. Zu allen Menschen. Es ist das praktische Zeugnis Christi unter den Menschen in der Welt. Der Gläubige soll nicht isoliert von der Welt leben, sondern mittendrin in ihr Gutes tun und ihr dienen. Mittendrin. Auch das fällt uns oft schwer, und in Kretern ist es auch schwer gegangen, dies zu tun. Jetzt, wo sie endlich zum Glauben gekommen sind, wollten sie mit diesem anderen nichts mehr zu tun haben und sie zogen sich zurück, wie es ja manche religiösen Gruppen auch tun. Wir haben mit der bösen Welt nichts mehr zu tun. Gerade sollen wir mittendrin leben. Nicht von der Welt. Von der Welt, von dem Wesen wohl unbefleckt erhalten, aber mitten unter ihnen sein, um das neue Leben deutlich werden zu lassen, das uns gegeben ist. Das Beispiel vom barmherzigen Samariter in Lukas 10 macht dies auch deutlich. Da hat der Jesus auch zu den Frommen geredet. Ihr kennt dieses Beispiel, wo jemand überfallen worden ist und die frommen Priester, Leviten und so weiter gingen vorbei und ließen den dort liegen. Aber ein verachteter Samariter erbarmte sich über diesen, der gar nicht so gut angesehen war unter den Frommen. Und Jesus fragt, wer hat denn eigentlich die Barmherzigkeiten getan an dem Überfallenen? Na, der Samariter. Und dann sagt der Herr, na dann tut man dasselbe. Tut es, tut dasselbe. In diesen Werken wird offenbar, ob ihr an mich glaubt oder nicht. Tut dasselbe. Und in 1. Johannes 3, Vers 18, auch wieder durch den Heiligen Geist gewirkt, spricht der Apostel hier, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Lasst uns lieben mit der Tat und der Wahrheit. Das andere ist auch wichtig, lieben mit Worten, liebende Worte, ich höre sie gerne. Viel lieber als ausgeschimpft zu werden. Aber es genügt nicht, wenn die liebenden Worte keinen Ausfluss haben in der Tat, nehme ich sie nicht mehr ernst. Dann ist es nur ein frommes Geschwätz, womit ich nichts anfangen kann. Aber wenn ich die Geste und die Tat dazu sehe, dann merke ich, das ist wahr, das ist ehrlich, das tut gut. Nicht nur lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Passive Zuschauer, die den Untergang der Menschen und der Welt mit ansehen, leben nicht in dem tätigen Glauben. Nicht in diesem tätigen Glauben, der Jesus bezeugt in den Werken. Paulus fuhr fort in diesem Brief und sagt, ja, zuerst diese Einladung, lebt in dem Glauben. Und dann sagt er, da gibt es eine Gruppe, die steht dieser Sache immer entgegen. Das sind die Theoretiker, die Philosophen in der Gemeinde, die Haarspalter, die alles so auf die Goldwaage legen und stundenlang darüber diskutieren, aber nie zu der Glaubenstat kommen. In Vers 9 haben wir das gelesen. Ich lese uns diesen Vers noch einmal. Von törichten Fragen aber und Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz, halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Paulus weist also darauf hin, dass es stets auch solche in der Gemeinde gibt, die durch ständig gesetzliche Erkenntnis und Ordnungsdiskussionen Zank und Streit hervorrufen. Diese wollen alle Dinge genau erforschen und andere zu ihrer gewonnenen Erkenntnis nötigen, dass sie da einsteigen. Sie halten dadurch das praktische Glaubenszeugnis der Liebe in der Welt auf. Sie bleiben Theoretiker, die Gottes Gnade in Jesus nicht durch Glaubenswerke verkündigen können. Halte dich fern von solchen, wurde Titus gesagt. Pass auf. Wenn du da mit denen zusammenspannst, kommst du nicht zum guten Ziel. Vielmehr soll es für jeden Gläubigen so sein, dass er in dem, was ihm persönlich offenbart ist, gewiss ist und er selber darin lebt, ohne den Anspruch zu stellen, dass andere genauso leben wie er. Jeder soll seiner Meinung gewiss sein. Römer 14, Vers 2 bis 7. Es gibt ja da nichts Neues unter der Sonne, auch nicht unter den Gläubigen. Der Widersacher Gottes, der Teufel, will ja die Gläubigen aufhalten, dass sie ja nicht zum wirklichen Glaubenszeugnis in der Tat kommen, sondern ständig nur in Diskussion verfallen über dies und das, was darf ich nicht. Da heißt es, der eine glaubt, Römer 14, Vers 2, er dürfe alles essen. Wer schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den aber nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn auch aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Hier wird also deutlich gemacht, dass ein unterschiedliches Wachstum in Erkenntnis auch unter den Gläubigen möglich ist, aber niemals dazu führen darf, dass einer den anderen zu seiner Erkenntnis überreden soll. Denn das gibt nur Zank und Streit und lässt die Werke des Glaubens und der Liebe vor der Welt nicht sichtbar werden. Wenn ich den Büchermarkt durchforschen würde, da könnte man bestimmt 70% aller Bücher diesbezüglich aussortieren, die genau nämlich das machen. Streiten, einer gegen den anderen, statt Jesus im neuen Leben zu bezeugen. Jeder sei gewiss darin, welche Speisen er zu sich nehmen soll, welche Feiertage er halten soll, welche Sitzordnung er in der Gemeinde oder Kleiderordnung halten soll in der Versammlung, welchen Status er dort einnehmen soll vor Gott in der Welt, ob er ein Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Akademiker, Arbeiter oder irgendwas ist. das gilt es nicht zu bewerten von den anderen. Da soll jeder seines Standes vor Gott gewiss sein. Worin er aber ist, bleibe er bei Gott, dem Herrn, und diene aus diesem Stand heraus den Mitmenschen, der Gesellschaft, den Obrigkeiten. Keiner verachte dabei den anderen, denn jeder wird nur für sich selbst Rechenschaft vor Gott geben müssen über seine eigene Erkenntnis und Wahrheit, die ihm zuteil geworden ist. Keiner wird Rechenschaft ablegen dürfen für einen anderen. Keiner. Jeder nur für das, was er bekommen hat. Das ist so befreiend. Aber Gläubige können so tun, auch auf Kreta, können so tun, als ob sie für andere Rechenschaft ablegen müssten. Und dabei vergessen sie, in der Umerziehung der anderen selber im Glauben zu leben. Das kann man ja mal so in seinem eigenen Leben versuchen, ein wenig nachzuforschen. Und man stellt fest, vielleicht in kleinen Punkten, dass das so möglich ist, aber nicht möglich sein soll. In Kolosser 2, Vers 16 und 17 steht auch in diesem Zusammenhang: Lasst euch nun von niemand ein schlechtes Gewissen machen. Von niemand. Da kann kommen, wer will und was sagen. Jeder habe sein Gewissen nur vor Gott, nie vor einem Menschen. Lasst euch von niemand ein schlechtes Gewissen machen. Was ihr tut, das tut ihr vor Gott. Und da ist euer Master. Das ist eine große Freiheit, zu der wir berufen sind. Lasst euch von niemand ein schlechtes Gewissen machen wegen Speisetrank, wegen bestimmter Feiertage, Neumonde oder Sabbate. Das ist doch alles nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig ist es in Christus selbst. In Christus selbst sind alle Wegweisungen vorhanden. Wer Jesus Christus liebt und ihn zulässt, geht nicht falsch. Er wird immer richtig geführt. Der Herr führt immer auf rechtem Wege. Es sei denn, ich reiße mich von seiner Hand los und verfolge meine eigenen Gedanken. Noch dieser dritte Punkt, der auch hier angesprochen wird, wie das mit dem ketzerischen Menschen sein soll. Vers 10 und 11. Einen ketzerischen Menschen, ja, den meide. Was ist denn ein ketzerischer Mensch? Das ist der, der sich nicht allein an Jesus orientiert. An Jesus, der das Haupt der Gemeinde ist. Und seine eigenen Erkenntnisse als Lehre für alle einbringen will. Das ist ein ketzerischer Mensch. Den meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist. Und wisse, dass solch einer ganz verkehrt ist, der sich nicht allein an Jesus hält. Der Apostel Johannes schreibt in seinem zweiten Brief, in den Versen 8 bis 11 auch darüber: Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Es ist ein ketzerischer Mensch. Wer also nicht in der Lehre Christi bleibt, der hat Gott nicht im Herzen. Er wird nicht bewegt durch den Heiligen Geist. Das Evangelium der Liebe und Erlösung für alle Menschen darf nicht durch selbstgerechte Frömmigkeit, durch Frömmlertum aufgehalten werden. Und durch solche Frömmler, die sich nur in Erkenntnisfragen bewegen. Diese sind nämlich untüchtig zu guten Werken des Glaubens am nächsten. Und sie suchen nur eigene Ehre, indem sie gehört werden wollen. Paulus schreibt: Ein solcher ist ganz verkehrt und sündigt und spricht dadurch selbst das Urteil über sich. Der ist ganz verkehrt, er sündigt und spricht selbst das Urteil über sich. Dieser Mensch soll ein- oder zweimal ermahnt werden, dass er sich an Jesus allein zu halten hat, der ihn erlöst hat. Und wenn das nicht fruchtet, soll er gemieden werden. Wir lesen dazu auch Matthäus 18, wo der Herr diesen Umgang in der Gemeinde miteinander beschreibt. Wenn jemand Klage hat gegen einen anderen oder jemand hat an einem gesündigt, dann soll er persönlich mit ihm reden. Wenn er sich nicht korrigieren lässt, dann soll man zwei Zeugen hinzunehmen, die das bestätigen können und sagen, doch, du hast das falsch gemacht. Und an der Stelle bist du übers Ziel geschossen. Zwei Zeugen dazu nehmen. Wenn er diese Zeugen und diese Gruppe auch nicht hört, dann soll man ihn vor die Gemeinde stellen und sagen, er lässt sich nicht korrigieren, er hat das und das gemacht und lässt nicht davon ab. Und dann steht tatsächlich auch dieses Wort hier drin, wenn er dann diese Gemeinde auch nicht hört, dann soll man ihn halten für einen Heiden, wie einen Heiden und ein Zöllner. Das heißt, einen, der Gott gar nicht kennt. Wer sich so verhält, wer sich nicht von Jesus Christus und zu ihm allein korrigieren lässt, wer auf seiner eigenen Meinung beharrt und darin bleibt, wer sich sucht und nicht den Herrn, hat keinen Platz im Wirken der Gemeinde, ist ein Hindernis und soll gemieden werden. Halte ihn wie einen Heiden. Was lernen wir also aus diesem kurzen Abschnitt? Gemeinde Jesu ist berufen, in ständiger Herzensverbindung mit ihrem Erlöser durch den Heiligen Geist zu bleiben, den Führungen des Herrn nachzugeben und nachzugehen, das neue Leben in der Tat spürbar werden zu lassen, jedermann zu segnen im Wesen des Heiligen Geistes und sich nicht aus der Zeugnisverantwortung in der Welt zu entziehen. Menschen, die solchen Glaubensweg hindern, zu meiden und nicht eigene Erkenntnisse zur Lehre für andere machen zu wollen. Jesus Christus ist der Gründer, der Erhalter und Vollender der heiligen Gemeinde. Allein auf ihn kommt es an, zu einem segensreichen Leben in der Welt. Gebet und Hören auf sein Wort verleiht Seligkeit, Freude zum rechten Handeln, Gewissheit, das ewige Ziel zu erreichen. Noch einmal, auch so gesagt, unsere Stellung, wir sind nicht von der Welt, aber in der Welt berufen zum Leben und Dienst an der Welt. Soweit zu diesem Abschnitt. Dir, Herr Jesus, dass du uns aufgezeigt hast durch dein Wort, was es für Schwierigkeiten geben kann im Leben der Deinen, nicht nur bei den Geschwistern auf Kreta zur damaligen Zeit, sondern auch unter uns, ja im eigenen persönlichen Leben. Aber wir sind froh, dass wir überwinden dürfen durch dich, dass du uns hilfst, nicht nur in Worten den Glauben zu bezeugen, sondern im Wesen und in der Tat, so dass auch unsere Mitmenschen erkennen, wir haben wirklich etwas Neues in dir gewonnen, etwas Ewiges, und das steht auch ihnen zu, und sie sollen es empfangen. Wir danken dir von Herzen, dass dein Wort so klar zu uns spricht und dass es uns zurechtbringt, damit auch wir in der Freude, die unser Leben durchziehen soll, stehen können, bis auf den Tag deiner Wiederkunft. Amen.